des Lebens, die meiner Familie sehr gut gefallen haben. Es war aber eine Sache an der Gegend, wo wir gewohnt haben, was ihnen gar nicht zumute war. Die Stürme. Die konnten richtig heftig sein. Erst vor ein paar Tagen haben wir verschiedenste Fotos auf Facebook gesehen, wo Leute, also Golfball und noch größere Hagelkörner gehalten haben. Teilweise, dass sie die ganze Hand ausgefüllt haben. Also richtig derbe Stürme, die da kommen konnten. Einmal wurden wir gebeten bei einem Camp, bei einer Woche Camp in Arkansas, also wesentlich weiter südlich von uns, zu helfen. Wir sind dann eines Sonntags nach dem Gottesdienst losgefahren und am nächsten Früh hat Steffi auf Facebook gesehen, dass verschiedene Leute gepostet haben, dass Stromausfall wäre. Also es waren natürlich Leute, die ihre Handys benutzt haben, nicht ihr normaler Desktop-Computer, um das zu posten. Und durch verschiedene Telefonate haben wir erfahren, die gesamte Gegend war ohne Strom. Und das tagelang. Meine Eltern hatten nur 3 Tage Stromausfall gehabt. Wo wir gewohnt haben, waren es 5 Tage, dass der Strom völlig ausgefallen war. Weil ein Sturm mit Windböen bis 140 km/h da durchgepustet ist und hat unzählige Bäume umgeschmissen, natürlich dann Strommasten umgeknickt und Häuser abgedeckt, also wirklich einen Pfad der Verwüstung hinterlassen. Wir sind erst eine Woche später dann wieder nach Hause gefahren, aber wir sind dann eine Zeit lang, ein paar hundert Kilometer lang, die Strecke lang gefahren, wo dieser Sturm durchgezogen ist, wo diese Winde mit ihrer unglaublichen Kraft so viel Zerstörung angerichtet haben. Wind kann eine enorme Kraft haben. Aber wie ist es dann auch, wenn es ein brütheißer Sommertag gewesen ist? Man kann sich vor lauter Hitze gar nicht mehr retten. Man sucht jede Entlastung von dieser Hitze, die man kriegen kann. Man möchte eigentlich in den Kühlschrank reinsteigen und sich dort eine Weile aufhalten. Und dann vielleicht so gegen Abend kommt eine Brise. Und man denkt, oh, ist das schön. Wind kann ganz unterschiedliche Wirkungen haben. Wind kann ganz unterschiedlich sein. Und von daher ist es umso spannender, dass sowohl in der hebräischen Sprache, in der das Alte Testament geschrieben wurde, wie in der griechischen Sprache, in dem das Neue Testament geschrieben wurde, die Wörter für Wind und Geist sind dasselbe Wort. Und das ist eigentlich dann ein guter Begriff, wenn wir an den Heiligen Geist denken. Weil hast du je versucht, den Wind aufzuhalten? Zu sagen, stopp, Wind, nicht weiter. Geht nicht so gut, ne? Vielleicht ein bisschen Wind in einem Beutel zu fangen, dass man es später loslassen kann, wenn man es für sich haben will. Nee, der Wind weht, wie er will. Das steht auch schon in der Bibel. Der Wind kommt und geht und du hast überhaupt keine Kontrolle darüber. Aber es kann eine unglaubliche Macht sein. Es kann etwas sein, was alles durcheinander wirbelt. Aber es kann dann auch etwas ganz Leises sein, was beruhigt, was neue Kraft schenkt. Das sind eigentlich sehr gute Bilder, wenn wir an den Heiligen Geist denken. Heute, wie schon gesagt wurde, ist das Pfingstfest. Es ist eigentlich der Geburtstag der Kirche. Wir könnten uns gegenseitig Happy Birthday zusingen, ne? Und wir haben aus Apostelgeschichte 2 schon gehört, wie der Heilige Geist auf die Jünger gekommen ist und wie sie angefangen haben, in verschiedenen Sprachen zu sprechen und zu predigen. Und das Verwunderliche dabei ist einfach zu bedenken, 50 Tage zuvor war diese Truppe total entmutigt, verzagt und wussten überhaupt nicht, wohin mit sich. Die wollten sich nur noch verstecken. Und jetzt auf einmal stehen sie da auf und predigen über Jesus in aller Öffentlichkeit, was nicht ganz ungefährlich war für sie. Und das kam nicht dadurch, dass sie ein bisschen Coaching bekommen hätten oder Motivationsredner gehört hätten. Das kam alles dadurch, dass der Heilige Geist auf sie gekommen ist und ihre Ansicht des Lebens völlig verändert hat. und ihr Leben völlig erneuert, ja, könnte man sagen, umgekrempelt hat. Heute möchte ich über einen Text sprechen, wo Jesus selber von dem Heiligen Geist redet und wie er seinen Jüngern erzählt, dass der Heilige Geist kommen wird. Wir finden diesen Text in Johannes Kapitel 16, die Verse 7 bis 15. Doch ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich fortgehe. Denn wenn ich nicht fortgehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen. Gehe ich aber, so werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er die Welt überführen und aufdecken, was Sünde, Gerechtigkeit und Gericht ist. Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Gericht, dass der Herrscher dieser Welt gerichtet ist. Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in die ganze Wahrheit führen. Denn er wird nicht aus sich selbst herausreden, sondern er wird sagen, was er hört, und euch verkünden, was kommen wird. Er wird mich verherrlichen, denn er wird von dem, was mein ist, nehmen und es euch verkünden. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum habe ich gesagt, er nimmt von dem, was mein ist, und wird es euch verkünden. Als ich mir diesen Text näher angeschaut habe, meinte ich, da eine Progression erkannt zu haben. Siehst du, die Situation für die Jünger in diesem Moment ist, dass sie noch in diesem verzagten, verschüchterten, ängstlichen Zustand sind. Jesus sitzt da ihnen gegenüber und redet offen davon, dass er weggehen wird. Das ist ein ziemlich emotionales Erlebnis. Wenn du je ein Gespräch mit jemandem gehabt hast, der vielleicht ganz weit wegzieht und du weißt, es wird mindestens sehr lange sein, bis du sie wieder siehst. Oder vielleicht hast du ein Gespräch geführt mit jemandem, wo du wissen musstest, das wird wahrscheinlich das letzte Mal sein, dass ich auf dieser Erde mit diesem Menschen rede. Es ist etwas, was einem sehr nahe geht. Und die Jünger waren in einem solchen Zustand. Sie haben gar nicht verstanden, warum Jesus sagt, dass er weggehen wird. Und es trifft sie wirklich ins Herz. Und ich denke, Jesus hat ihren Zustand erkannt und aufgegriffen. Und er hat im Prinzip mit ihnen vom Herz bis zum Kopf von dem Heiligen Geist erzählt. In ihrem Herzen angefangen, aber ihnen auch was gegeben, dass sie besser verstehen können, wer der Heilige Geist ist. Nun, ich weiß nicht, in was für einem Zustand du heute hier bist. Aber ich werde an dieser Stelle erstmal davon ausgehen, dass wir uns, also die meisten von uns zumindest, nicht in einem besonders emotionalen Zustand befinden. Und ich möchte diese Reise einfach in die andere Reihenfolge gehen, dass wir beim Kopf anfangen und aufs Herz zugehen. Deswegen werde ich am Ende des Textes anfangen und mich zum Beginn des Textes zurückarbeiten. Erstens, Jesus sagt seinen Jüngern, der Heilige Geist ist eins mit dem Vater und dem Sohn. In den Versen 14 und 15 lesen wir, er wird mich verherrlichen, denn er wird von dem, was mein ist, nehmen und es euch verkünden. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum habe ich gesagt, er nimmt von dem, was mein ist, und wird es euch verkünden. Zu verstehen, dass Gott drei Personen in einem Wesen ist, ist mehr, als unser Verstand wirklich begreifen kann. Aber die Bibel bezeugt dies an vielen verschiedenen Stellen. Erst recht überaus deutlich im Neuen Testament, aber es gibt auch sehr starke Hinweise dafür, schon im Alten Testament. Und meines Erachtens sind wir manchmal viel zu schnell so zu tun, als wären die drei Personen der Trinität ganz unterschiedliche Typen. Also die können gut zusammenarbeiten, sind vielleicht wie Chief Executive Officer und Chief Personnel Officer und Chief Operating Officer von einer großen Firma. Ne? Die können ganz gut zusammenarbeiten. Aber es ist viel mehr als das. Die sind wirklich eins. Es ist manchmal sogar gerade im Neuen Testament ein bisschen verwirrend. Wenn man manches liest, denkt man, na, ist das jetzt Vater oder Heiliger Geist? Oder ist das Heiliger Geist oder Sohn? Oder ist das Vater oder Sohn? Und ich denke, es ist manchmal gut, dass es unklar ist, welche Person da gerade hauptsächlich am Wirken sein soll. Auf dass wir erkennen, dass die wirklich eins sind und nicht drei verschiedene, die sich einmal der Woche zur Dienstbesprechung treffen. Der Heilige Geist ist eins mit dem Vater und dem Sohn. Aber Jesus beschreibt ihn auch als der Geist der Wahrheit. In Vers 13 heißt es, wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in die ganze Wahrheit führen. Denn er wird nicht aus sich selbst herausreden, sondern er wird sagen, was er hört und euch verkünden, was kommen wird. Wo ich studiert habe, war eine relativ kleine Hochschule. Es waren ca. 1000 Studenten mit allen, die auch auswärts waren und so weiter. Auf dem Campus wohnten ca. 500 Personen, Männer und Frauen in drei verschiedenen Studentenwohnungen. Wir haben zusammen gegessen, wir haben Kurse zusammen belegt, wir haben verschiedene Projekte zusammen gemacht. Also es war wirklich eine sehr intensive Gemeinschaft da. Und man kann sich denken, wo mehrere hundert Leute zwischen 18 und 22 zusammen sind. Es hat ziemlich viele Verlobungen, ziemlich viele Hochzeiten auch gegeben. Und es war eine Tradition, dass wenn ein Paar sich verlobt hat, dass die Mädchen sich alle in ihre Studentenwohnung getroffen haben, in einer ganz großen Runde. Und da wurde eine Kerze angezündet und rumgegeben. Und die Kerze ging manchmal auch zwei-, dreimal rum. Aber irgendwann sollte die, die sich gerade verlobt hatte, wenn die Kerze bei ihr angekommen ist, sie auspusten. Dann wussten alle, wer sich verlobt hatte. Und da ging großer Jubelschrei los, ne? Und also wir Männer haben immer gehört, wenn das stattfindet, aber wir waren natürlich da nicht eingeladen. Aber einmal war diese Zeremonie wieder angekündigt und ich habe einen Freund von mir gefragt, sag mal, seid ihr es? Weil wie die Sachen sich bei denen entwickelt hatte, könnte es gut sein. Und er sagt, nein, wir sind es nicht. Eine halbe Stunde später erfahre, sie waren es. Und ich dachte, der hat mich rotzfrech angelogen. Ich meine, der hätte zumindest sagen können, ja, aber behalte es für dich für die nächsten paar Minuten oder eine ausweichende Antwort geben können. Nein, in die Augen geschaut und einfach angelogen. Ich muss euch ehrlich sagen, das ist für mich ein Problem. Das ist für mich ein großes Problem. Wenn jemand mich so frei anlügen kann, weiß ich nie wieder, ob die wirklich die Wahrheit erzählt haben oder nicht. Ich meine, man könnte sagen, in Bezug auf diese Sache war es eine Lappalie, aber es stellt schon in Frage, wenn ihr mir später irgendwas sagt, ist es die Wahrheit oder nicht? Die Wahrheit ist etwas sehr, sehr Wichtiges. Oder wie wichtig ist es dir, dass dein Partner dir die Wahrheit sagt? Wie wichtig ist es dir, dass dein Arbeitgeber dir die Wahrheit erzählt? Wie wichtig ist es dir, dass dein Arzt dir die Wahrheit erzählt? Die Wahrheit ist kritisch für uns und der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit. Und Jesus sagt, er führt uns in die ganze Wahrheit. Aber diese Wahrheit hat auch einen Pferdefuß. Die ganze Wahrheit wird uns manchmal auch ein bisschen zu viel. Weil Jesus hatte auch gesagt, der Heilige Geist wird die Welt, also überführt die Welt, was Sünde, Gerechtigkeit und Gericht ist. Wurdest du je eines Verbrechens überführt? Gut, bei den meisten von uns wird sich das wahrscheinlich auf Ordnungswidrigkeiten beschränken. Aber es sind sicherlich einige hier, die schon mal Post bekommen haben, wo die Stadt Geld haben wollte für grottenschlechte Fotos, die sie irgendwo auf der Straße gemacht haben und trotzdem wollen sie so viel Geld dafür haben. Und wir müssen sie auch noch kaufen. Aber wenn es etwas Ernsthafteres ist, wo man wirklich in Schwierigkeiten kommt. Man hat dann Angst, dass es uns unser Job kosten könnte, uns unsere Familie, unseren Ruf, sind alle stark gefährdet. Wie oft hast du vielleicht gedacht, ein Glück, dass keiner weiß, was in mir vor sich geht. Gedanken von Zorn, Eifersucht, Hass, Selbstbeherrlichung oder Geiz. Nun, man könnte an dieser Stelle protestieren, diese Verse sagen überhaupt nichts von diesen Dingen. Aber Jesus sagt, Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Glauben, jedes Mal, wenn du das, ich werde nicht müde, das zu sagen, jedes Mal, wenn du das im Neuen Testament liest, darfst du, musst du, sollst du Vertrauen mitlesen. Glauben und Vertrauen sind eins hier. Glauben heißt Vertrauen. Vertraust du ihm, dass er deinen Zorn, deine Eifersucht, dein Hass, deine Selbstverherrlichung, dein Geiz und was man alles noch dazu zählen könnte, all diese Dinge, die uns kaputt machen, die die Menschen um uns herum kaputt machen, traust du es ihm zu, dass er dich heilen kann? Hast du Vertrauen zu ihm? Wo dieses Vertrauen fehlt, ist das Sünde. Und er lädt dich ein, ihn besser kennenzulernen, ihm mehr Vertrauen zu lernen. Wir schaudern oft, wenn die Rede von Sünde und Gericht ist, aber Gerechtigkeit, damit kommen wir besser zurecht. Ne? Das ist etwas, wo wir ein bisschen besser mit umgehen können. Aber es ist für mich ganz faszinierend gewesen, über die letzten Monate in den Bibelstunden haben wir den Römerbrief betrachtet und da haben wir auch natürlich viel mehr über Gerechtigkeit gesprochen, weil dieser Begriff da häufig vorkommt. Und wir haben gesehen, Gerechtigkeit ist nicht nur die Regeln einhalten oder auch ein bisschen teilen mit denen, die nicht so viel haben, sondern Gerechtigkeit im biblischen Sinne hat mit Beziehung zu tun, dass wir mit Gott in Beziehung stehen. Sonst würde es ehrlich gesagt relativ wenig Sinn machen, dass Jesus sagt, Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe. Was ist Gerechtigkeit daran, dass er zum Vater geht? Es sei denn, wir verstehen, wie Gerechtigkeit in der Bibel gemeint ist. Es ist Gerechtigkeit, dass er zum Vater geht, weil es zeigt, dass sie in dieser innigen Beziehung zusammen sind und niemals getrennt werden. Das ist das biblische Verständnis von Gerechtigkeit. Und übrigens, man kann es dann natürlich weiterführen, weil wenn wir mit unseren Mitmenschen in Beziehung stehen und sie liegen uns an Herzen, weil wir in dieser Beziehung sind, werden wir auch das vermeiden wollen, was ihnen wehtut, also die Regeln einhalten. Und wenn ihnen etwas mangelt, werden wir ihnen helfen wollen. Also auch das Teilen kommt mit dabei, mit dazu. Aber die sind Folgen von dem, worum es eigentlich geht, dass wir in Beziehung zu ihm stehen. Und deswegen gibt er uns den Heiligen Geist. Der wohnt in uns. Das ist Gottes Erfüllung der Gerechtigkeit. Die Erfüllung dieser Beziehung, dass er selber in seinem Heiligen Geist zu uns kommt und in uns wohnt. Gericht ist wiederum etwas, worüber wir nicht so gerne reden. Aber hast du jede Situation erlebt, dass du etwas gekauft hast? Vielleicht hast du auch richtig Geld dafür hingeblättert. Und es stellt sich raus, dass diese Sache gar nicht hält, was es verspricht. Und du willst es reklamieren und die sagen, nö, das ist völlig in Ordnung, wie es ist. Und du sagst, nein, das macht nicht, was es machen soll. Und die sagen, nö, das kannst du nicht reklamieren. Und ja, klar, du könntest den Rechtsweg verstreiten, aber auf dem Weg würdest du noch viel mehr Geld, Zeit und Nerven lassen, als das Ding am Anfang eigentlich dann wert war. Und du ärgerst dich darüber, dass hier ja keine Gerechtigkeit geschieht, dass du hier über den Tisch gezogen wirst, aber letztlich stehst du hilflos da. Nun, bei irgendetwas, was wir mal gekauft haben, mag das auch relative Kleinigkeit sein. Aber es sind viele Situationen im Leben, wo wir nach Gerechtigkeit schreien, wo wir wirklich wollen, dass etwas zurechtgerückt wird, wo uns Unrecht getan wurde. Und was Jesus hier sagt, ist, in dem Heiligen Geist haben wir die Verheißung, haben wir Gottes Siegel drauf, dass er Gerechtigkeit bewirken wird und dass wir uns auf ihn verlassen können, dass er seinem Wort einhält. Er hat's zugesagt, er wird's einhalten. Und wir dürfen ihm vertrauen, als der Schöpfer von allem, als der Ewige. Er wird sein Wort vollbringen. Ja, es macht keinen Spaß, überführt zu werden. Es tut weh, wenn unsere Fehler und Versäumnisse vor Augen geführt werden. Es klingt fast wie ein guter Grund, gänzlich auf den Heiligen Geist zu verzichten, wenn er uns überführt. Aber überleg's dir, ist der Arzt, der eine Diagnose, eine schlechte Diagnose stellt, ist er dein Feind? Nein. Die Krankheit ist das, was bekämpft werden muss. Der Arzt will dir dabei helfen. Und so ist es mit dem Heiligen Geist. Wenn er uns der Sünde überführt, geht es nicht darum, dass er unser Feind ist, sondern er zeigt uns, wie die Sünde uns kaputt macht. Er zeigt uns, wo Sünde in unserem Leben ist und unsere Existenz bedroht. Erst recht unsere Beziehung zu Gott und zu unseren Mitmenschen. Er überführt uns der Sünde, auf dass wir erkennen, wo wir Heilung brauchen, wo wir Veränderung brauchen. Er ist nicht unser Feind. Ganz im Gegenteil. Aber wenn die Anklage auf den Tisch kommt und wir merken, wo wir Mist gemacht haben, wo wir Sachen verbaut haben in unserem Leben, wollen wir uns immer verteidigen. Wir wollen vielleicht schnell sagen, ich bin nicht so schlimm wie manche andere. Oder wir wollen vielleicht sogar unseren Anwalt anrufen. Aber das führt uns zu dem Nächsten, was Jesus uns über den Geist gesagt hat. Der Heilige Geist ist unser Beistand. Ich vermute, jeder Einzelne von uns kennt eine Situation, in der wir Hilfe brauchten. Wir brauchten einen Beistand. Wir brauchten jemanden, der uns zur Seite steht, der uns tröstet, der uns ermutigt. Und all diese Worte sind da beinhaltet. Der Heilige Geist steht uns bei. Er tröstet uns. Manche Übersetzungen sagen sogar Tröster anstatt Beistand an der Stelle. Er ist unser Ermutiger. Und bis dahin, dass man sagen könnte, er ist sogar unser Anwalt. Der Heilige Geist überführt uns nicht nur der Sünde, sondern er weist uns auf den Weg, daraus zu kommen, und er steht für uns ein, dass wir wirklich Kinder Gottes sind. Er steht dafür ein. Er ist der Siegel auf uns, dass uns wirklich vergeben ist und dass wir wirklich frei sind. Aber damit ist immer noch nicht genug. Der Heilige Geist beschenkt uns auch noch. Wir lesen in der Bibel an verschiedensten Stellen von verschiedenen Gaben, die der Heilige Geist der Gemeinde gibt, auf dass wir Segen sein können für einander, für die Menschen um uns herum, für das Reich Gottes. Der beschenkt uns immer wieder und so reichlich. Nun, vielleicht, hoffentlich, sagst du jetzt, Mensch, das will ich haben. Wo kann ich diesen Heiligen Geist bekommen? Wenn du Jesus zum Herrn deines Lebens erklärst, dann hast du den Heiligen Geist. Weil es ist tatsächlich so, ohne den Heiligen Geist ist man kein Christ. Und wenn man sein Leben Jesus überantwortet hat, dann bekommt man den Heiligen Geist. Aber es ist noch eine Sache, wo ich darauf hinweisen muss. Bei einem Geist verhält sich das anders als bei einem Menschen. Ich bin im Moment hier und kann nur hier sein. Der Heilige Geist ist überall. Aber wir haben auch die Freiheit zu entscheiden, wie viel Raum der Heilige Geist in unserem Leben bekommt. Wenn wir darauf bestehen, gewisse Elemente unseres Lebens, gewisse Aspekte unseres Lebens für uns zu behalten, dann haben wir den Heiligen Geist rausgeschoben und gesagt, hier darfst du nicht rein. Ja, es ist möglich, dass wir ihn auch komplett aus unserem Leben rausschieben. Aber er lädt uns ein, ihn besser kennenzulernen, ihm mehr Raum in unserem Leben zu geben, auf dass er immer mehr in uns wirken kann, dass wir immer mehr die Gewissheit der Freiheit, der Vergebung, der Errettung in unserem Leben haben können. Das ist ein Geschenk, das er uns anbietet. Aber wir müssen unseren Stolz aufgeben. Und wenn er uns überführt, müssen wir erkennen, dass er Recht hat. Und auch diesen Aspekt, dieses Teil unseres Lebens freimachen, dass er da wirken kann und uns verändern kann, uns erneuern kann. Ja, der Heilige Geist ist da und er bewirkt Unglaubliches. Und er ist da für dich. Und du kannst jetzt dein Leben für ihn öffnen. Wenn du es noch gar nicht gemacht hast, komm zu Jesus im Gebet. Bitte ihn, in dein Leben hineinzukommen. Bitte ihn, Herr über dein Leben zu sein. Bitte ihn um seinen Heiligen Geist. Und auch wenn du Christ bist, kannst du ihn darum bitten, dass er dir deine Sünden überführt, dass er dir zeigt, wo du dich von Gott, vor Gott zurückgehalten hast, und ihn bitten, noch mehr Raum in deinem Leben einzunehmen. Wir werden jetzt gleich das Lied "Immer mehr von dir" singen, wo wir das im Gebet, also das Lied ist ein Gebet, wo wir das darum bitten, dass er immer mehr Macht in unserem Leben haben mag, dass wir immer mehr den Segen Gottes erleben können. Amen.